Genesis 1, die Verse 1 und 2. Da heißt es: Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser. Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast, damit wir davon leben. Hab Dank, Herr, für diese Verse jetzt aus dem ersten Buch Mose. Hab Dank, dass du auch durch sie zu uns sprichst. Wir wollen dich bitten, dass du uns das zu verstehen gibst, was du willst, dass wir es hören und verstehen und umsetzen. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ja, dieses Buch, das wir das erste Buch Mose nennen, das heißt im Hebräischen einfach Bereschit und in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes heißt es Genesis. Der hebräische Titel Bereschit, der besteht einfach aus dem ersten Wort im Text. Und das bedeutet am Anfang. Und der griechische Titel, also Genesis, das bedeutet Ursprung. Und diese Überschrift ist in mehr als einem Sinn zutreffend, oder diese Bezeichnung des Buches. Und auch dieses erste Wort am Anfang des ersten Satzes. Das trifft zu in mehr als einem Sinn. Das Buch beschreibt uns, das ganze Buch beschreibt uns nicht nur den Anfang der Welt, wie Gott sie geschaffen hat, sondern wir erfahren darin auch in mehreren Schritten, erfahren wir über den Ursprung von allem. Wir lernen in diesem Buch über die ursprüngliche Absicht Gottes mit der Schöpfung, über die Erschaffung des Menschen, die Gründung der Ehe und den Sinn der Ehe. Wir erfahren über den Ursprung der Sünde. Wir erfahren über Gottes Erlösungsplan, sein Gericht, das kommen wird. Wir erfahren über den Anfang seines besonderen Volkes auch. Und es ist nicht übertrieben, wenn wir sagen, das Buch Genesis enthält alles, was wir wissen müssen, um den ganzen Rest der Bibel zu verstehen. Hier sind die Ursprünge, die Anfänge, die anfänglichen Gründungen und Absichten Gottes. Das Buch vermittelt uns nicht nur Kenntnis der Geschichte der Menschheit, wie sie sich vermehrte und die Erde bevölkerte, sondern wir bekommen darin die Grundlage für die Theologie der gesamten Bibel. Das Neue Testament bezieht sich in allen wichtigen Fragen auf die Inhalte des Buches Genesis. Wenn das Neue Testament uns das Evangelium vorstellt, dann beantwortet es die Frage, warum brauchen wir Erlösung? Und es beantwortet diese Frage aus den ersten Kapiteln der Genesis. Der Mensch wurde geschaffen als Ebenbild Gottes, um ihm Ehre zu machen, um Gottes Liebe zu erwidern und die Schöpfung zu pflegen, die Welt zu einem Ort zu machen, an dem Gott angebetet wird. Aber der Mensch, wie wir wissen, hat dies alles nicht getan, sondern ist seinem Gott ungehorsam geworden und hat angefangen, seine eigene Ehre und Herrlichkeit zu suchen. Sein Abfall von Gott brachte ihn in die Knechtschaft, unter die Knechtschaft der Sünde und den Tod. Und Gott verspricht schon an dieser Stelle in Genesis 3 dann, dass er einen Erlöser in die Welt bringen wird, der die Glaubenden retten wird. Und wenn das Neue Testament über den rettenden Glauben spricht, dann bezieht es sich oft auf Menschen aus dem Buch Genesis, die diesen Glauben hatten, und es bezieht sich darauf, wie sie diesen Glauben lebten. Das Neue Testament spricht von dem Glauben Abels, der ganz am Anfang im Buch Genesis genannt wird. Es spricht vom Glauben Henochs, vom Glauben Noahs, Abrahams, Jakobs, Josefs und davon, wie ihr Glaube sie vor Gott rechtfertigte. Das alles ist im Buch Genesis schon vorhanden. Und wenn das Neue Testament über das besondere Volk Gottes spricht, das er dazu erwählt hat, sein Heil zu erben, dann bezieht es sich auch auf den Ursprung dieses Volkes in Abraham, was in Genesis 12 dann berichtet wird. Die Apostel zitieren das Versprechen Gottes an Abraham: In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und sie wenden es dann auf die geistlichen Nachkommen Abrahams an. Sie versprechen, dass alle, die so glauben wie Abraham, durch ihren Glauben gerechtfertigt werden wie Abraham. Das waren jetzt nur drei der wichtigsten Bezüge des Neuen Testamentes, das das Neue Testament zum Buch Genesis macht. Aber es gibt zahlreiche weitere Bezüge. Und wir werden im Verlauf des Studiums dieses Buches, werden wir sie kennenlernen. Lasst uns aber nun diese ersten Worte anschauen in dem Buch Genesis und sehen, welche grundlegenden Aussagen schon hier ganz am Anfang gemacht werden. Es heißt hier: Am Anfang schuf Gott. Wenn das da steht, am Anfang schuf Gott, dann schließt das ein, dass Gott vor allem Geschaffenen bereits da war. Der Begriff Anfang bezieht sich auf das, was Gott schuf, nicht auf Gott selber. Gott hat keinen Anfang. Er ist ewig. Er war immer schon da. Wir können auch sagen mit Offenbarung 1, Vers 8, dass Gott der Anfang von allem ist. Er ist der Anfang von allem. Offenbarung 1, 8 heißt es von Gott: Ich bin das Alpha, das ist der erste Buchstabe des Alphabetes, und das Omega, der letzte, spricht der Herr Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Er ist der Ewige, der vor aller Zeit schon da war und der immer da sein wird. Er ist am Anfang schon da. Und wenn uns gesagt ist, dass Gott am Anfang ist, dann meint das nicht nur den zeitlichen Anfang, sondern das spricht auch von der Priorität Gottes. Gott ist der Erste, nicht nur zeitlich gesehen, sondern er ist der Erste, er ist der Wichtigste von allem. Es geht um ihn. Er ist vor allem anderen. Er steht über allem anderen. Er ist der Herr des Universums. Und darum ist es konsequent für uns, dass wir ihn über alles andere in unserem Leben stellen. Gott ist am Anfang, Gott ist zuerst, Gott ist der Wichtigste. Das soll sich in unserem Leben ausdrücken. Alles in unserem Leben, auch das Wichtigste, das wir haben, ist nur Geschaffenes. Der Schöpfer ist Herr über alles Geschaffene. Und als Schöpfer und Herr gibt er seiner Schöpfung ihre Bestimmung. Es gibt keinen außer ihm, der sagen kann, wie alles sein muss und wie alles funktionieren muss. Er ist der Herr des Universums. Und er gibt allem seine Bestimmung. Und darauf kommen wir dann etwas später noch einmal zurück, etwas ausführlicher. Wenn Mose hier anfängt, Gott zu beschreiben, dann verwirft er im Prinzip zwei große Missverständnisse, die in den Religionen der Welt herrschen. Er verwirft einerseits den Polytheismus, der auch schon bei seinen Zeitgenossen da war, der aber auch heute immer noch da ist in gewissen Religionen oder religiösen Strömungen. Der Polytheismus, das ist der Glaube, dass es viele Götter gibt. Das haben auch die Zeitgenossen von Mose geglaubt. Die Völker um Mose und um Israel herum haben geglaubt, dass es viele Götter gibt, die alle mehr oder weniger mächtig sind und die meistens nur über eine bestimmte Region herrschen. Also der Gott von da oder von dort, das war der Gott dieser Region und der hat Macht über diese Region, über die Menschen in dieser Region und das Geschehen in dieser Region, vielleicht das Wetter in dieser Gegend und so weiter. Mose lehnt das ab. Er stellt uns einen einzigen Gott vor, der alles geschaffen hat und der allmächtig ist. Später erfahren wir, dass es sehr wohl auch himmlische Wesen gibt, die mächtiger als die Menschen sind. Sie werden in der Bibel sogar manchmal auch Götter genannt. Aber sie alle sind, wie auch wir, Geschöpfe und sie unterstehen der Regierung des allmächtigen Gottes. Sie sind unter seiner Macht und unter seiner Befehlsgewalt. Er beherrscht auch diese manchmal sogenannten Götter. Und dann verwirft Mose auch eine weitere Vorstellung, Gottesvorstellung, und das ist der Pantheismus. Der Pantheismus lehrt, dass Gott in allem ist oder dass alles Gott ist. Die Bibel dagegen macht von Anfang an klar, dass der allmächtige Gott und seine Schöpfung voneinander unterschieden sind. Da ist Gott und da ist seine Schöpfung. Sie sind unterschiedlich voneinander, unterschiedlich im Wesen und in den Eigenschaften. Gott steht vor und über der Schöpfung und er ist ein Gott. Und dieser eine Gott offenbart sich uns in der Bibel aber als dreieiniger Gott. Er ist ein Gott in drei Personen. Wenn wir jetzt diese ersten beiden Verse gelesen haben, da haben wir gesehen, dass Mose noch nicht so ausdrücklich über diese Wahrheit schreibt. Er schreibt nicht, am Anfang war der dreieinige Gott und der besteht aus diesen Personen. Das hat er nicht gesagt. Aber wenn wir das Neue Testament zur Hilfe nehmen, dann erkennen wir, dass schon am Anfang aller Schöpfung der dreieinige Gott da war. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Mose erwähnt hier in Vers 1 Gott, den Vater, der alles schuf. Und in Vers 2 schreibt er von dem Heiligen Geist, der sich über dem Wasser bewegt. Der Apostel Johannes aber schreibt in seinem Evangelium und auch in seinem ersten Brief über Gott, den Sohn, dass er auch von Anfang an da war. Das haben wir in der Schriftlesung schon gelesen, Johannes 1, Verse 1 bis 3. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, oder wir könnten auch übersetzen, zu Gott hin, und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Also die Schöpfung. Da war der Sohn, das Wort, auch schon da. Und in Vers 14 schreibt ja Johannes, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Da erklärt er dann weiter, dass dieses Wort, das Gott ist, am Anfang da war, dass das der Sohn Gottes ist. Gott der Sohn. Oder in seinem ersten Brief schreibt Johannes ganz am Anfang seines ersten Briefes, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen hatten, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden. Wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Das ist Gott, der Sohn. Er war von Anfang an. Also der ewige Gott, der alles geschaffen hat, ist ein Gott in drei Personen. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, dass wir das erkennen und bekennen, weil unser Heil davon abhängt, dass wir Gott so erkennen und bekennen. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich erkennt, könnten wir auch sagen, der erkennt Gott den Vater. Und die Apostel haben das auch so verkündigt, es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und dann 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und noch mehr. Johannes 17, Vers 3, da sagt Jesus in seinem hohepriesterlichen Gebet, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also wir müssen Gott und Jesus Christus, seinen Sohn, erkennen. Und wir brauchen den Heiligen Geist. Es ist der Heilige Geist, der uns diese Erkenntnis gibt. Und der das Heil in uns dann anwendet und so das neue, ewige Leben in uns schafft. Der dreieinige Gott, der die Welt, die himmlische und die materielle Welt, ins Dasein gesprochen hat, der hat auch die neue Schöpfung ins Dasein gerufen. Der Vater hat das Heil, das neue Leben geplant, vorherbestimmt. Der Sohn hat es für uns erworben und der Heilige Geist hat in uns das Heil angewandt. Er arbeitet an uns und in uns, sodass wir an Gottes Leben Anteil haben. Das können wir zum Beispiel im ersten Kapitel des Epheserbriefes, erste Hälfte von Kapitel 1 im Epheserbrief, ist eine Beschreibung des Heils. Der Vater hat uns erwählt, der Sohn hat uns das Heil erworben, der Geist wendet es an, versiegelt es in uns. Wenn wir Christen, die wir unsere Erkenntnis ja aus der Bibel haben, wenn wir von Gott sprechen, an den wir glauben und den wir bekennen, dann meinen wir und dann glauben wir an den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist der Gott, an den wir glauben und den wir bekennen. Und wenn wir das nicht tun, dann glauben wir nicht an den wahren Gott und haben kein Heil. Das ist der Gott, der am Anfang war. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott schuf am Anfang die Himmel und die Erde. Und das bedeutet, alles, was existiert, die himmlischen Wesen, Menschen, Tiere, Pflanzen, Gewässer, Gestein, Planeten, die Ordnungen der Natur, die physikalischen Gesetze, die geistigen Ordnungen, alles existiert, weil Gott es geschaffen hat. Und es existiert genauso, wie er es gewollt hat. Gott hat nicht nur alles ins Dasein gerufen, sondern er hat auch allem seine Bestimmung gegeben. Alles muss in der Weise leben und sich bewegen, wie er es will. und er kontrolliert alles. Er hat in seiner Weisheit bestimmt, wie die Geschichte von allem Geschaffenen vorangehen soll. Das ist seine Vorsehung. Das ist alles enthalten in seiner Schöpfung, dass er alles geschaffen hat und dass er allem seine Bestimmung gegeben hat, seine Absicht da hineingelegt hat und dass er alles kontrolliert. Und das ist klar, das übersteigt unseren Verstand. Wir können es nicht ergründen. Wir können es nicht wirklich verstehen, was hier gesagt, offenbart wird. Wir stellen uns vielleicht manchmal diese Fragen, diese Warum-Fragen. Warum hat Gott alles so gemacht, wie er es gemacht hat? Warum hat er Planeten oder Lebewesen geschaffen, die wir überhaupt nie sehen werden? Oder warum hat er den Engel geschaffen, der zum Teufel wurde? Warum hat er den Menschen geschaffen, der dann in Sünde fallen wird, sich von ihm abwenden wird? Und, all diese Fragen. Warum hat Gott alles geschaffen? Die Bibel gibt uns eine allgemeine, eine übergeordnete Antwort. Sie beantwortet uns nicht alles so im Detail, wie wir das manchmal gerne wissen wollen in unserer Neugier. Sie gibt uns eine allgemeine, eine übergeordnete Antwort. Warum hat Gott alles geschaffen? Er hat alles geschaffen, damit es seine Herrlichkeit offenbart. In dem, was er geschaffen hat, zeigt er seine Herrlichkeit und seine Ehre. Zum Beispiel wird das in Psalm 19 beschrieben, Vers 2. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündigt seiner Hände Werk. Und wenn wir an Psalm 148 denken, den wir am Anfang gelesen haben, alles soll Gott loben, da wird alles aufgezählt, die Berge und die Bäume und die Sonne und die Sterne und alles soll Gott loben. Das heißt, alles ist dazu geschaffen, dass es ihm zur Ehre, zur Herrlichkeit dient. Gott zeigt in seiner Schöpfung seine Herrlichkeit. Der Herr hat sich mit seiner Schöpfung sozusagen eine Bühne geschaffen, auf der alle seine Herrlichkeit präsentiert wird. Wer das Universum, unsere Welt und alle Geschöpfe darauf anschaut und darüber nachdenkt, wie das alles geschaffen ist, wie alles in seinen Ordnungen funktioniert, der kann eigentlich nicht anders als staunen über die wunderbare Größe ihres Schöpfers. Wenn wir zum Beispiel ein Gemälde sehen oder eine Skulptur, wenn wir das anschauen oder wenn wir ein Musikstück hören, das uns gefällt oder vielleicht sogar fasziniert, dann fragen wir doch bald, wer hat das gemacht? Wer hat dieses Bild gemalt? Wer hat die Skulptur herausgehauen aus einem Stück Stein? Oder wer hat diese Musik komponiert? Und so bringt das Gemachte dem Künstler Ehre. Und wir wollen dann mehr von seinen Kunstwerken sehen oder mehr von seiner Musik hören. Wir besuchen Galerien, Ausstellungen oder Konzerte und wir sagen, dieser Mann oder diese Frau ist großartig. Das musst du auch einmal hören, was der für eine wunderbare Musik komponiert hat. Das ist ein großartiger Künstler. Und so ist es mit Gottes Schöpfung. Aus seinen Werken erkennen wir seine Größe, sein Können und seine Weisheit. Auch wenn wir menschliche Künste bestaunen und rühmen, dann sollten wir auch hinter ihnen nicht nur einen menschlichen Künstler sehen, sondern wir sollten den sehen und suchen, der diese Menschen gemacht hat und ihnen diese Begabung gegeben hat, dass sie das so können. Alles geht zurück auf den Schöpfer. Die Ehre fällt eigentlich dem Schöpfer zu, auch für ein Kunstwerk. Alles Geschaffene, auch wenn es aus zweiter Hand von Menschen kommt, ehrt den ursprünglichen Schöpfer von allem Schönen und Guten. Und das bringt uns auch zu dem zweiten Grund, warum Gott alles geschaffen hat. Er hat das Gute geschaffen, um uns seine Liebe mitzuteilen. Gott hat das Gute geschaffen, weil er uns liebt, weil er uns das Gute aus Liebe mitteilt und gibt. Hinter all dem Schönen, das wir sehen und erleben, da steht die Liebe Gottes, die sich uns dadurch mitteilt. Unser Gott ist nicht so eine Art kalter Mechaniker, der einfach Dinge herstellt, die funktionieren, damit er durch sein Können demonstrieren kann, was er eben kann. Gott ist Liebe. Und diese Liebe teilt sich uns mit. Sie beschenkt uns mit Gutem und mit Schönem. Und sie gibt sich selbst uns hin. Die Welt ist nicht nur funktional. Sie besteht aus einem Überfluss an Schönheit und an Genüssen. Denken wir nur einmal daran, wenn wir essen, was wir essen. Diese Vielfalt von Nahrungsmitteln, die wir haben, mit all ihren Geschmäckern und Gerüchen. Gott hätte uns nur eine Art von Ernährung machen können. Irgendetwas wie Kartoffeln oder so, das wir jeden Tag essen, das keinen Geruch hat, das einfach nur ernährt, dass wir erhalten bleiben. Nein, er hat uns eine solche Vielfalt geschenkt, dass wir alles genießen dürfen. Und dahinter steckt Gottes Liebe, die uns erfreuen will. Oder was noch größer ist, er gab uns Menschen die Liebe, dass wir sie miteinander genießen. Dass wir in der Liebe oder durch die Liebe auch einander gegenseitig genießen. Er hat dem Adam eine Frau geschaffen, dass er jemanden zum Lieben hat. Und aus dieser Liebe zueinander sollten dann ihre Nachkommen entstehen. Die Menschheit sollte in der Gemeinschaft der Liebe leben und natürlich aus der Erkenntnis, woher diese Liebe kommt, ihren Schöpfer dafür ehren, lieben und anbeten. Das ist Gottes Absicht mit seiner Schöpfung. Wenn wir das so bedenken, dann merken wir schon, dass in dieser Welt nicht alles ganz so läuft. Wenn wir die Geschichte der Schöpfung dann weiterlesen, dann lernen wir, was der Grund dafür ist, dass es nicht mehr so schön und gut ist auf dieser Welt. Wir haben heute natürlich nicht die Zeit, das ausführlich zu besprechen, aber wir können das einfach einmal zusammenfassen. Wir können sagen, dass das, was mit Gottes Schöpfung schiefgelaufen ist, das, was seine ursprüngliche Absicht scheinbar durchkreuzt hat, das kommt daher, dass der Mensch an einem Punkt aufgehört hat, Gott da zu sehen, wo er ist, wo er steht. Nämlich am Anfang. Der Mensch hat angefangen, Gott nicht mehr am Anfang zu haben. Zuerst in der Priorität, zuoberst. Alle Widerwärtigkeiten, alles Böse, alle Probleme im Leben, die stammen eigentlich von daher, dass bei uns Gott nicht mehr am Anfang steht. Das müssen wir uns einmal durch den Kopf gehen lassen. Alles Böse, alle Widerwärtigkeiten, alle Probleme im Leben kommen von daher, dass Gott bei uns nicht mehr am Anfang steht. Die Schöpfung, der Mensch, die Welt, der Besitz ist an seine Stelle getreten. Die Menschen lieben und ehren nicht mehr ihren Schöpfer an erster Stelle, sondern sie stellen das Geschaffene vor ihn hin. Ist ihnen wichtiger geworden. Gott ist nicht mehr am Anfang, im Leben der Menschen, sondern am Anfang ist das, was er für sie geschaffen hat. Und so haben sie Gott vom Anfang weggestoßen. Sie erwarten das Gute und das Schöne oder Hilfe dazu, erwarten sie von Menschen, von der Wissenschaft, von Politikern, von Psychologen, von Philosophen. Und dabei vergessen sie, dass das auch alles Geschöpfe sind, die ohne ihren Schöpfer nichts sind. Menschen können nicht die Probleme lösen, die dadurch entstanden sind, dass sie sich von ihrem Schöpfer entfernt und entfremdet haben. Wir müssen vielmehr zurück zu dem Punkt, wo Gott wieder am Anfang steht, wo er wieder der Erste, der Größte, der Wichtigste für uns ist. Nun, die Bibelleser oder Kommentatoren fragen sich oft, und das sind viele in wilde Spekulationen geraten darüber, warum in Vers 2 hier steht, also in Genesis 1, Vers 2, warum hier steht, die Erde war wüst und leer. Gibt es unzählige Spekulationen darüber. Warum hat Gott wohl zuerst eine wüste und leere Erde geschaffen? Ich weiß nicht, ob ihr schon eine Antwort darauf gefunden habt. Ich bin nicht sicher, ob ich eine perfekte Antwort geben kann oder auch eine befriedigende. Aber mich lässt dieser Satz darüber nachdenken, was war, bevor Gott alles ins Dasein rief. Wenn wir Vers 1 anschauen, da heißt es einfach, am Anfang schuf Gott alles. Dass er ganz grundsätzlich alles schuf, was da ist. Und dann Vers 3 weiter unten beginnt dann zu beschreiben, wie Gott das alles schuf. Wie er die Erde belebt und bevölkert hat. Und dazwischen, da ist eben Vers 2. Bevor Gott seine Schöpfung auf diese Erde stellt, durch sein Wort, da heißt es, die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Bevor Gott anfängt, die Erde zu beleben und zu bevölkern, heißt es, die Erde war wüst und leer und Finsternis war da. Und das lehrt uns doch eines. Wenn Gott nicht das Leben schafft, oder wenn nicht Gott das Leben schafft, dann ist alles wüst und leer. Wo Gott nicht sein Licht leuchten lässt, da ist Finsternis. Und so könnten wir all die Weltretter oder Weltverbesserer und Wissenschaftler, Politiker, Philosophen und Psychologen fragen, könnt ihr die Erde, die heute wüst und leer ist, mit Leben füllen? Könnt ihr Krieg beseitigen? Könnt ihr zerbrochene Beziehungen heilen? Könnt ihr böse Menschen gut machen? Sie scheinen das zu glauben. Noch. Aber es wird keinem Menschen gelingen. Die Erde ist wüst und leer. Und bevor Gott nicht eingreift mit seiner schöpferischen Tätigkeit, bleibt sie weiterhin wüst und leer. Wir brauchen den Schöpfer des Himmels und der Erde. Er muss die Welt und unser Leben neu erschaffen. Und das wird er auch tun. Er hat es versprochen. Er hat versprochen durch den Propheten Jesaja, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Und ganz am Ende der Bibel ließ Gott den Apostel Johannes die Erfüllung von dieser Prophezeiung sehen in einer Vision. Offenbarung 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und Gott hat schon damit angefangen, die neue Schöpfung zu errichten. Er tut es im Leben derer, die durch Jesus Christus mit ihm versöhnt sind. Er hat die Vergebung für ihre Sünden bewirkt und er hat die Trennung von Gott beseitigt und macht, dass Gott in ihrem Leben wieder am Anfang steht. Das ist Gottes neue Schöpfung. Er hat gemacht, dass er in unserem Leben wieder am Anfang steht. Wir haben gelesen, dass Johannes über ihn schrieb: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Auch die neue Schöpfung. Jesus Christus, das Wort Gottes, das die erste Schöpfung ins Leben rief, ist auch der Schöpfer des neuen Lebens. Wer an ihn glaubt, wer ihn hat, der hat das Leben. Wer ihn nicht hat, der hat nur das, was Mose im zweiten Vers der Bibel beschreibt, wüst und leer. Ergreife das Leben. Lass den Herrn Jesus Christus dein Leben neu schaffen und bestimmen. Denn es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Amen.